geht Street Art und Lüftelmalerei vielleicht Hand in Hand, weil ich genau das Gleiche wie der Street Art Künstler oder der Graffiti Künstler eigentlich ausdrücken möchte, sondern ich möchte einfach auf gesellschaftliche Themen hinweisen.
Die Heimat auch künstlerisch in Szene zu setzen, hat eine jahrhundertelange Tradition. Die Kunst versteckt sich in Bayern nicht hinter Museumswänden, sondern man findet sie in vielen Städten an Fassaden, in Tunnels und unter Brücken. Mal winzig und filigran, mal 250 Meter lang oder 4 Stockwerke hoch. Mal wohlklingend, mal aus Kuhmist, von Lüftelmalerei bis Streetart. Alles außergewöhnlich. Mehr über die bayerische Kunstszene erfahrt ihr auf erlebe.bayern/streetart und den Link findet ihr auch in den Shownotes. Ich bin schon wieder in Oberbayern, ich bin schon wieder in Wallgau und ich hocke schon wieder bei Bernhard Rieger. Hallo Bernhard.
Hallo Holger und wieder mal herzlich willkommen im Wallgau bei mir im Atelier. Wir sitzen hier oben in meiner alten Scheune und ja, es ist wie gestern, gell?
Es ist wie gestern, ja. Dann reden wir einfach über das von gestern.
Ja, wir knüpfen da.
Wir knüpfen an. Für alle, die es nicht gehört haben, wir haben vor ein paar Jahren schon mal miteinander gesprochen. Du bist Lüftelmaler von Beruf. Und wenn ich mich richtig erinnere, bist du mit dem Begriff oder mit der Berufsbezeichnung nicht wirklich zufrieden, ne?
Ja, das kann man so sagen, weil Lüftelmalerei ist für mich eine Berufung. Und der Beruf, den es eigentlich nicht gibt bei mir, das ist halt Tausendsasser, weil ich mache halt irgendwie alles, was man mit, Pinsel und Farbe machen kann. Mhm. Und das mit Leidenschaft und dadurch habe ich auch kein Problem, mich komplett in neue Sachen zu stürzen. Aber diese Lüftelmalerei, die prägt mich halt von Kindheit an. Das ist eigentlich das Besondere und die Lüftelmalerei ist ja mittlerweile jetzt ein Begriff, den man auch jetzt so wieder salonfähig machen konnte, auch im Kontext, was ja auch unsere Region widerspiegelt. Also speziell die Zugspitzregion und halt auch den oberbayerischen Raum.
Ja, ich habe jetzt dadurch, dass ich überhaupt, also man redet einmal über irgendein Thema, das man vorher nicht gekannt hat und dann schärft sich ja der Blick, so ungefähr so, wie wenn du ein neues Auto kaufst, fällt dir auf einmal auf, wie viele andere Leute mit genau diesem Auto in der Gegend rumfahren. Mir ist, als ich hierher gefahren bin heute, erstmal aufgefallen, dass fast jedes Haus hier in Wallgau Lüftel bemalt zu sein scheint. Nee, wie nennt man das? Es ist bemalt. Also es ist ein Ornament oder eine Geschichte oder ein Bild draußen dran. Ich habe überhaupt nicht, beim letzten Mal gar nicht gesehen, wie viel das ist hier. Also du kannst dich dem hier auch überhaupt nicht entziehen. Ne?
Ja, aber das ist natürlich, weil du jetzt das von mir jetzt auch so ein bisschen mitbekommen hast. Ja. Und das ist ja auch die Intuition in meiner Arbeit, dass ich das nach außen trage und eben auch diese Augen ein bisschen öffne, wenn die Leute hierher kommen, dass man zwar eine wunderbare Landschaft haben und auch touristisch gesehen ganz eine besondere Ecke sind, aber dass es hier auch diese Kulturlandschaft mit dieser Fassadenbemalung gibt. Und das ist halt schon was Besonderes, weil es ist ja im Endeffekt ist das ja sind es ja Außengalerien, wenn man so will, wo sich die Kunst oder eine Kunstgeschichte der letzten 300-400 Jahre ja widerspiegelt. Und das ist das Besondere an dieser Lüftelmalerei.
Zur Erklärung für alle, die es noch nicht gesehen haben oder sich noch nie Gedanken darüber gemacht haben, im Grunde ist das, es ist von außen bemalte Häuser, also der Putz ist bemalt.
Ganz einfach gesagt, genau. Es sind von außen gestaltete Fassaden, meistens bei Gebäuden, die an Hauptstraßen oder im alten Ortszentrum sind oder es kann auch sein Fußgängerzonen oder eben alte Marktstraßen. Und das kommt natürlich aus der Zeit, wo der Handel in den Städten oder in den Dörfern floriert hat, wo sie am meisten getan haben. Also meistens Wirtshäuser oder halt öffentliche Gebäude. Das Rathaus. Und das wurde natürlich gestaltet. Man wollte nach außen einfach zeigen, ja, einfach die Präsenz zeigen. Und der Wirt hat natürlich das einladend gestalten lassen, dass man sagt, okay, man kehrt ins Wirtshaus ein.
Weinranken und Hopfen.
Ja, ich glaube früher eher so wie der Tempel.
Okay.
Ja, mit Säulen oder mit so abgesetzten barocken Elementen. Und es sind halt immer Stilelemente aus der jeweiligen Epoche vertreten. Und speziell sieht man bei uns natürlich den Barock und Rokoko, was ja auch damit der Blütezeit dieser Lüftelmalerei zusammenhängt, also sprich Mitte 18. Jahrhundert. Nach den Erbfolgekriegen ging das hier los, also das ist ja das Gesellschaftliche ist aufgeblüht. Nach dem Hochbarock kam der Rokoko, also es hat sich ja alles in den Kirchen immer noch mehr nach oben bewegt, also noch mehr Ornamentik, noch mehr Gold, noch mehr Prunk. Und deswegen sind auch viele der Häuser in diesem Stil bemalt. Das heißt also, die Stilelemente lassen schon auf diese Zeit schließen, wobei es nicht heißt, dass ein Haus, das mit barocken Elementen bemalt ist, auch aus dieser Zeit stammt. weil das natürlich in den verschiedenen Epochen später, beziehungsweise Epochen kann man nicht sagen, aber irgendwie Bauphasen, wo, wo neue Bauwerke entstanden sind, also speziell nach Kriegen oder ich sage mal an kritischen Zeiten, wo einfach wieder, wo man gesagt hat, so, man nimmt mal wieder die Schaufel in die Hand und packt an. Und diese Häuser sind ja auch teilweise bemalt worden, also speziell dann im Mitte 19. Jahrhundert gab es so einen Boom, dann zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg und natürlich dann nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Tourismus, mit dem Einsetzen.
Was ist, wenn wir in die jüngste Phase gehen, was ist nach dem Zweiten Weltkrieg gemalt worden? Also haben Sie, ist da einfach das aus dem 19. Jahrhundert wieder aufgebaut worden und wieder hingemalt worden? Oder ist der Krieg auch irgendwie in den, ich sag mal, Bildern, weil das sind ja teilweise wirklich Geschichten, die erzählt werden auf den Bildern. Ist das da verarbeitet worden?
Ich denke mal, dass eben nicht die harte Zeit des Krieges, sondern die gute Zeit danach, also dieses Verdrängen, wenn man so sagen muss, dass man einfach sagt, man blüht wieder auf. Ich weiß es speziell von meinem Vater, hat mir das gesagt, wie der ist aus dem Krieg zurückgekehrt und war ja hier im Ort mit vielen Vereinen sehr eng, die es damals halt gab, speziell Trachtenverein. Und das waren die ersten, die nach dem Krieg dann als Tanzen wieder angefangen haben. Das heißt, die sind als junge Burschen heimgekehrt und haben die Schubladeln wieder angefangen. Also diese Freude ins Leben zu bringen und haben bei uns in der alten Stube damals die ersten Schubladlerproben gemacht. So. Und ich glaube, das war auch der Grund, dass man gesagt hat, so, man will ja wieder diese Freude nach außen tragen und hat speziell Bilder, die in der Zeit entstanden sind, der Gast ist wieder gekommen, also diese Sommerfrischler, gerade in den 50er, 60er Jahren, diese goldenen Zeiten hier, Garmisch-Partenkirchen, wo einfach dieser Skiort geboomt hat in dem Sinn, da haben die Vermieter und die Gastronomen schon gesagt, wir wollen natürlich dieses Klischee unserer alten Zeiten, diese Mythen.
Mythos Bayern, haben wir auch eine Sendung zugemacht.
Dass man das wieder aufleben lässt und lässt es an der Fassade da widerspiegeln. Vielleicht gab es da nicht wirklich einen Stil in der Zeit, einen eigenen Baustil, dass man sagt, man lehnt sich an dem Alten an. Das sind natürlich viele klassizistische Elemente, das heißt also die Fensterrahmungen, die man so sieht, die sind so gespiegelte Ornamente, also das spricht ja für den Klassizismus. Auch, dass man aus der Antike Motive übernimmt, speziell die Haltung von Figuren, auch von Heiligen oder wenn Bauern dargestellt sind, die wirken wie aus einem alten Gemälde der Renaissance teilweise. Also die haben ja so Haltung, so filigrane Fingerhaltungen, dass man denkt, der Bauer wirkt wie ein Heiliger. Und ich glaube, das hat man adaptiert. Man wollte einfach diese gute alte Zeit an der Fassade auch widerspiegeln und auch diese fröhlichen Ornamente im Barock, dieses, ja, wie Sie sagen, da ist nichts dabei, was irgendwie Trübsal ausstrahlt. Und ich glaube, das konnte man da gut widerspiegeln. Das heißt, man konnte dem Ganzen, den Ortsansichten durch der Malerei wieder ein ganz neues Flair geben.
Gibt es das überhaupt, dass harte Zeiten an die Häuser gemalt werden? Also gibt es der Tod, der Teufel, das Verderben, irgendwie sowas?
Bestimmt, also es sind meinen Recherchen nach, wenn man so Lüftelmalereien anschaut, sind also meistens Gleichnisse oder so aus dem Alten Testament. Also man will dem Betrachter oder dem Ort oder der Bevölkerung, vielleicht auch dem Gast, später dann, also wie gesagt, ab Mitte 20. Jahrhundert dann bis jetzt, vielleicht schon ein bisschen auch die Augen öffnen. Mhm. Aber indirekt, ich sage mal so, wenn man heute die Kinder Grimm-Märchen vorliest, da ist immer irgendwie auch...
Ja, es ist wie heißt das, eine Lehre von der Geschichte, wie sagt man denn, eine Moral.
So eine Moral, ja, das ist ja heute schwierig in der Erziehung, aber es ist immer was dabei, wo man das gar nicht auf die Zeit zu ordnen, es hat ein gesellschaftliches Thema auch oder soziales Komponente und das haben die Bilder natürlich auch. Und natürlich sind auch Sachen aus dem Alten Testament, die man heute vielleicht jetzt nicht mehr im Religionsunterricht vielleicht erfährt oder weiß, aber die man erklären kann.
Also auch immer was Erzieherisches dabei, meinst du?
Ja, genau. Also ich finde das wichtig, erzieherisch in dem Sinn, dass man einfach so die Augen öffnet und sagt, okay, ich weiß es nicht. Also bei uns ist oft auch dieses Motiv von Judith und Holofernes, also wo diese alte Geschichte auch, wo die den Holofernes da eben köpft und das dargestellt wird, im Mittenwald auch speziell, wo man sagt, das ist eine ganz brutale Szene. Mhm. Aber wenn man das hinterfragt, ist auch das Thema, dieses Volk in die Freiheit zu führen. Und das funktioniert nur in dem Sinn, dass man diesen Anführer...
Eat the rich.
Ja, genau. Also, bevor ich mich jetzt da in irgendwelche Untiefen da bewege, hast du jetzt eigentlich das richtig. Ja, genau. Ja. Und das ist halt immer ein Thema. Also das kann man immer widerspiegeln. Aber speziell ist es halt wichtig bei der Lüftelmalerei, dass man da schon versucht, das vom Motiv her so zu verpacken, dass es halt auch zu die Häuser passt und auch sich einreiht in diese 300 Jahre Geschichte.
Lässt sich denn überhaupt anhand der Malereien an den Gebäuden eine Zeitstrahl aufmalen, wenn es doch immer wieder mal zerstört, mal übermalt worden ist, dann eine Renaissance der Motive gegeben hat oder so? Kann man überhaupt noch sehen, woher ein Gebäude stammt?
Ja, also man kann es natürlich architektonisch zuordnen.
Okay, ja.
Ja, das, aber das heißt ja nicht, dass das Gebäude aus der Zeit war und nicht umgebaut worden ist. Ja. Bei Malereien ist es ja auch so, dass die teilweise übermalt worden sind. Und speziell in der Säkularisation 1802-3, glaube ich, ist ja unheimlich viel zerstört worden. Das heißt also, man weiß ja in Bad Tölz oder in vielen Marktstraßen, also wo Gebäude dann der Säkularisation zum Opfer gefallen sind, kirchliche Sachen, wo einfach Motive abgeschlagen worden sind, übertüncht worden. Das heißt, es ist unheimlich viel zerstört worden, wo man natürlich irreparabel, man kann es halt nicht mehr rausholen, sondern es gibt nur diese Überlieferungen, wie es auch Goethe damals, der hier auf der Durchreise war, beschrieben hat, da man sagt, es ist ein Bilderbuch. Das heißt, wenn du heute durch Wallgau fährst, natürlich macht es diesen Anschein dieses Bilderbuchs nach wie vor noch, aber es sind halt Malereien, die teilweise sehr alt sind. Wenn man unsere alte Post anschaut, die ist 1748 oder was bemalt worden und das ist ein Originalzustand unter Denkmalschutz und dann daneben kann aber sein, dass ein Gästehaus ist, das in den 70er, 80er Jahren bemalt worden ist. Aber nichtsdestotrotz, für einen Betrachter ist es so, wie wenn du in eine Galerie gehst oder in die Pinakothek, es kann durchaus sein, dass ein alter Meister neben einem modernen oder einem zeitgenössischen Gemälde steht, was aber der Unterschied ist, du kannst es nicht zuordnen in dem Sinn als Laie, weil es sind immer die gleichen Farben, die da so verwendet werden. Das heißt, es ist alles so stimmig.
Aha. Und in der Pinakothek ist nicht irgendwo zwischendrin noch Werbung für ein Autohaus oder eine Apotheke.
Ja, das macht ja die Kunst dann aus. Vielleicht ist das der Bruch dann. Darum kann man ja sagen, wenn unten eine moderne Tafel ist für einen Supermarkt und drüber ist eine Lüftelmalerei, also für mich ist das ist ein Fauxpas, aber es ist nun mal so, dass wenn hier eine Supermarktkette unten die Räumlichkeiten mietet im Erdgeschoss, dass da eine Leuchtschrift hinkommt. Es kann aber sein, dass drüber eine Lüftelmalerei ist, die aus entweder alt bestand oder tatsächlich aus die 70er Jahre, hier von heimischen Künstlern, also bekannt ist ja die Familie Pfeffer im Mittenwald, Vater und Sohn, die ja unheimlich viel, also Gemälde und Fassaden gestaltet haben, die auch das Ortsbild im Mittenwald prägen. Aha. Mit wahrscheinlich 30, 35 Fassadenmotiven.
Warum zwingen wir eigentlich den Supermarkt nicht, ein passendes Schild dahin zu machen? In Rüdesheim am Rhein zum Beispiel, da gibt's das. Da findest du, ich weiß jetzt nicht genau, was das, also du, dann in der Altstadt findest du halt nicht die üblichen Ladenschilder von der Drogeriemarktkette, von dem Bekleidungsgeschäft, von, sondern da ist halt tatsächlich der zweibuchstabige Name einer großen Bekleidungskette ist dann da in Schmiedeeisen an der
Hausfassade. Genau, das ist jetzt eigentlich, aber es ist wie bei allem.
Ist das nicht schlau?
Das ist sehr schlau und das ist meine Denke auch, aber es muss immer alles erst aus der Stadt kommen. Das ist auch wie früher, wenn es um Kleidung gegangen ist und ganz früher auch zur Zeit unserer Monarchen noch in Bayern, es ist immer die Impulse sind aus der Stadt kommen. Und es muss auch wieder von der Stadt kommen, weil es ist so, was ich mitbekomme, in der Altstadt in München tut sich da auch was, dass man gewisse Handwerksbetriebe, wo junge Leute einsteigen, zum Beispiel diese Generationenbäckerei, die irgendwie wieder neu auflebt, oder der Metzger, der um die Ecke, dass man sagt, okay, man macht nicht diese bedruckten, im Internet schnell gestalteten Werbetafeln, die 0815 morgen verschickt, die packt die aus, die ist noch warm von der Druckerei und hat irgendwelche Motive von einem toll inszenierten Leberkäs-Semmel, die ich dahin mache und am Preis wahrscheinlich noch, sondern, ja, es ist so. Und dass man tatsächlich sagt, okay, es gibt Fotos von Nachkriegszeiten, wo die Großmutter mit die Kinder davor steht und hinten sieht man diese Beschriftung, diese Originale mit vielleicht einem Zunftzeichen und irgendeiner schönen nostalgischen Schriftzug, dass man die wieder anbringt.
Aber wäre das nicht viel schlauer und viel wirkungsvoller, wenn das eben nicht aus der Stadt käme, sondern vom Land? Wenn jetzt die Gemeinde Wallgau durchsetzen würde, was sie wahrscheinlich leichter durchsetzen kann, weil ihr viel mehr miteinander redet, weil ihr euch alle kennt. Mhm. Wenn die Gemeinde Wallgau durchsetzen würde, na, die Schilder kommen jetzt alle weg, ihr müsst jetzt hier mindestens der schmiedeeiserne Name vom Supermarkt stehen, oder aber das muss Lüftel gemalt sein. Der Rieger verdient sich dumm und dusselig, stellt noch 20 Leute ein. Und dann kommen die ganzen, Münchner hier in Urlaub hin. Und sehen das. Und dann fahren die nach Hause und dann sagen die ihrer Stadt verlocken, wart ihr eigentlich schon mal in Wallgau? Wisst ihr, wie es da aussieht?
So, deswegen ist ja.
Also, das Land muss doch der Vorreiter sein.
Es gibt Ortssatzungen. Ja. Und es gibt natürlich Werbegestaltungssatzungen, Zentrum oder außerhalb. Und ich weiß es nicht hundertprozentig, wie die ist. Aber ich glaube, 2 Quadratmeter dürfen Richtung Straßenseite als eine Werbetafel maximal in der Größe, da, in egal welcher Form,
Ja, aber ist ja schon ein Problem. Ich meine, fahr mal rum.
Wie sieht's denn hier aus?
Bernhard, wie sieht's denn hier aus?
Ja, wie sieht's hier aus? Also 2 Quadratmeter ist schon der Leuchtbuchstabe, den ich abends, wenn ihr Nachbarort schaue, im Blau-Gelb darstellt. Und da kommen dann 1, 2, 3, 4, 5 hintereinander. Ja. Also das frage ich mich schon, warum das möglich ist, dass da 10 Quadratmeter Leuchtbuchstaben an einer Halle mit Flachdach angebracht sind. Und im Ort, der Wirt kriegt dann aber die Auflage, du darfst nicht mehr wie 2 Quadratmeter. Und jetzt genau kommt diese Malerei, beziehungsweise meine Arbeit ins Spiel, dass ich durch, gehen wir mal davon aus, der Supermarkt mietet sich in einem Erdgeschoss ein und macht da Filiale. Und es geht aber darum, diese Ortssatzung mit der Leuchtschrift, wo die Gemeinderäte dann sagen, das geht nicht, das wirkt einfach nicht. Wir haben daneben eine alte Post, wir haben das und das und das und das wirkt einfach nicht. Dass wenn die schlau wären, dieser Konzern oder so sagt, okay, wir gehen regionaltypisch, schauen uns das an, der Architekt kommt da oder der Planer.
Sehr geehrter Herr Rieger, schreiben Sie doch bitte hier mal Kaisers Kaffee in einer Lüftelmalerei hin.
Integriert, zum Beispiel wie eine junge Familie zum Einkaufen geht.
Ja.
Und dann steht dieser Schriftzug aber original, also im CI des Konzerns.
Aber ins Bild hineingemalt als Teil.
Und plötzlich hat das Haus, ja genau. Und das jetzt kommen wir nämlich dahin, wo eigentlich meine Richtung mit der Lüftelmalerei geht, dass das einfach wieder in dem Sinn salonfähig wird, dass man nicht sagt, das ist Lüftelmalerei und das ist jetzt einfach, weil es so ist, weil der Supermarkt so werben will, sondern man kann das einfach zusammenbringen. Und das verlangt halt einfach nicht nur Planung am Rechner, sondern das verlangt auch, dass man Ortsbild im Ganzen sich anschaut, dass man die Anordnung von Häusern, dass man einfach diese Wirkung, das Emotionale, was macht der Ortsbild, dass man das mit einbezieht und dann versucht, unter dem künstlerischen Aspekt moderne Einflüsse traditionell und in die Kulturlandschaft, wo wir hier wohnen, es ist ja egal, ob das im Berchtesgaden, ob das im Chiemgau ist oder im Allgäu, wo ja Veränderungen in der Fassadenkunst sind, das dann regionaltypisch mit einzubeziehen. Und da wird natürlich, da geht die Reise schon hin, also wo ich wirkungstechnisch hin will, weil Lüftelmalerei heißt ja nicht nur, dass ich jetzt im Original CI den Schriftzug einer Firma anbringe, sondern dass ich im Kontext von Fenstern, Maueröffnungen, Dachneigungen das ganze Gebäude als komplexe Wandfläche, also als ich klappe das auf als zweidimensionale Malfläche und versuche das so zu strukturieren, dass ich das alles mit einbeziehe, für das Gesamtbild, dass das harmonisch und ästhetisch einen Anspruch hat.
Dringst du damit durch? Also weil das ist ja ein also wie soll ich sagen? Noch intensiver kann man die Moderne ja überhaupt nicht in die Tradition hineinbringen. Halten die Traditionalisten sowas aus, wenn du mit solchen Ideen um die Ecke kommst? Und du sagst, naja, nee, wir haben hier, ne, da geht eine Familie einkaufen und da hinten, seht ihr, da ist der Schriftzug Kaisers Kaffee, da gehen die einkaufen. Und da muss doch jeder Traditionalist sagen, nein, das kann man nicht, was gehört ist. Also so hat sich das geht doch nicht, das haben wir noch nie gemacht. Wir haben noch nie Kaisers Kaffee in
Also das ist genauso, wenn ich Tradition und Moderne zusammenbringe, bringe ich den Traditionalisten mit dem modernen Städteplaner wahrscheinlich über die Kunst zusammen. Weil selbst der Traditionalist, der sagt, alles, ich sage es ein bisschen im Dialekt, alles wird verschandelt. Ja. Alles machen es kaputt.
Das sage ja sogar ich und ich halte mich für modern. Ja.
Und jetzt kommt aber der Planer mit seinen CAD-Zeichnungen, die am Rechner erstellt sind, irgendwo, weil er sein Stadtbüro hat und plant eine Ortsansicht. Ja. Und wenn ich jetzt aber dazwischen reingrätschen kann und sage zu dem Traditionisten, pass auf, wir pflegen das weiter mit der Lüftelmalerei. Du kennst es vom Opa, vom Uropa her, seit Generationen kennst du diese Ortsansicht. Wir können nicht verhindern, dass der Supermarkt da reingeht, aber wir können es so machen, dass dieser Nahversorger, den wir brauchen für einen Ort, das äußere Erscheinungsbild, das Auftreten, so gestalten muss,
dass es auf einmal kein Fremdkörper mehr ist.
Und dann sagt selbst der Traditionalist, ich muss ja auch einkaufen, da ich komme ja nicht drum rum. Ja. Aber ich finde das Wahnsinn, wenn diese Glasschiebetür aufgeht automatisch und drüber eine junge Familie, die müssen auch gar nicht in Tracht sein oder traditionell gekleidet, sondern einfach normal, wie man heute, muss nicht mit Neonfarben sein, aber ganz normal eine junge Familie, die miteinander zum Einkaufen geht. Nach Feierabend mit einem Einkaufstaschen oder irgendwas im Hintergrund kann die Kirche vom Ort dargestellt sein. Man könnte sogar irgendeinen Heiligen mit einbinden, der für den Handel
Gibt's bestimmt einen, ja. Gibt ja für jeden, für alles einen.
Oder der Antonius, der ja für das Suchen, wenn man was verloren hat, das heißt, man geht zum Einkaufen, wenn man irgendwas sucht, vielleicht der heilige Antonius weitergedacht, kann da mit reinspielen.
Und das, was ist das auch für eine kostenlose Werbung für dann ja, die Supermarktkette? Erst wird das regional berichtet, dann kommt der Bayerische Rundfunk vorbei und macht ein kleines Filmchen drüber und danach wird ganz Deutschland drüber reden, dann werden sie nämlich in der Uckermark irgendwo auch sagen, ja, warum können wir das nicht auch machen?
Genau.
Wir haben zwar andere Traditionen, aber das Schild vom Supermarkt, das sieht bei uns genauso hässlich aus wie in Walgau.
Richtig. Aber es tut sich überall was. Das heißt, es sind überall Künstler, denke ich mal, die so denken wie ich und auch in den Startlöchern sitzen. Ja. Weil ich kann jetzt zum Beispiel nicht irgendwo an der Ostsee oben sagen, dass ich mit meinem Stil regionaltypisch, natürlich kann ich mich einbinden, ich kann auch adaptieren einen Stil oder so. Aber wenn da der Klinkerbau ist oder irgendwas, tue ich mir wahrscheinlich schwer, jetzt da den Sprung zu schaffen.
Halten deine Farben die Seeluft überhaupt aus? Was ist das über? Lass mal über Materialien kurz reden. Womit malst du und worauf malst du? Weil wenn ich irgendwas auf eine... Ja, entschuldige. Ja.
Nein, nicht entschuldige. Das Material ist wichtig, aber das wollte ich jetzt noch sagen. Wenn dieser Traditionalist vor diesem neuen Supermarkt steht, der bemalt ist, und es gibt im Mittenwald ein Beispiel, da haben eben die Künstlerfamilie Pfeffer, ich glaube, der Junior hat dieses Gebäude, wo zentral dieser Supermarkt im Erdgeschoss ist, also Hightech und Ausstattung, wurde das Haus bemalt und es funktioniert. Leider sind 4 rote große Letter auf 2 Seiten angebracht, die leuchten. Die zerstören natürlich die Ansicht des Gebäudes, ja. Aber das Gebäude ist sowohl mit einem klassischen Satteldach, mit Holzbau, mit einer Dachkonstruktion, mit Holzfenstern im ersten Stock, mit Sprossen, also ganz eine klassische Bauart. Und hat eine Lüftelmalerei. Und es gibt nichts Schöneres für ein Geschäftshaus in unserer Region, das mit dieser Lüftelmalerei eben auch nochmal was ausstrahlt, nämlich einladend wirkt und dem Haus noch mehr Flair gibt. Das kann ich mit keinem Druck, kann ich das nach, also oder mit Edelstahlschriften oder mit Glas, ist völlig egal. Und es funktioniert. Leider sind natürlich jetzt da diese Letter diese leuchtenden, und das hätte man mit in die Malerei einbeziehen können. Nur ist die Frage die, wäre der Künstler dazu bereit gewesen und wäre der Konzern, also der Supermarktkonzern bereit gewesen, hier den Quantensprung zu machen. Und ich hätte das probiert. Also mir wäre das ein ganz wichtiges Anliegen.
Das kostet halt wahrscheinlich das Hundertfache. Das glaube ich nicht. Im Vergleich zu diesen Plastikdingern,
Deutschland hängen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Leuchtschrift verhältnismäßig verdammt teuer ist, aber auch verdammt wichtig für die Platzierung. Weil ich fahre von der Autobahnausfahrt runter, egal wo ich bin, und als erstes komme ich an einem Gewerbegebiet vorbei und da sind 3 große Läden, die man kennt, die irgendwo zusammengehören und die leuchten mich an und ich weiß, das ist ja ähnlich wie bei einer Burgerkette, ich weiß, was mich erwartet.
Mittlerweile hat das schon die Qualität eines Kirchturms irgendwo auf dem flachen Land.
Ja, leider Gottes. Ja. So, und jetzt wegen den Farben und der Technik ist es so, wenn jetzt ich diese Fassade für den Supermarkt gestalten würde, dann habe ich Farbtöne und das muss ich immer wieder dazu sagen, es ist nicht die Technik wie im Barock oder in der Zeit, die ich verwende, weil das funktioniert heute beim Neubau nicht mehr. Aber es sind exakt, und ich gehe davon aus, die gleichen Farbtöne, die damals verwendet worden sind. Und wenn ich dann noch ein bisschen einen Stil adaptiere von Künstlern von damals, wirkt nicht das Gesamtbild, aber Teile des Bildes so, als könnten sie aus dieser Zeit sein. Ja. Und das ist für den Betrachter, für den Laien das Wichtige, dass ich keinen Fremdkörper schaffe. Und es liegt eigentlich...
Also ja, stimmt, das wäre auch die größte Adelung für dich, wenn da jemand davor steht und sagt, ach guck mal, im 18. Jahrhundert haben die schon Schlecker gehabt.
Ja, ne? Ja, also mir passiert das ja des Öfteren. Bei aktuellen Arbeiten, weil ich möchte schon mein Stil auch durchsetzen. Und das heißt, ich mache ja Kunst und nicht irgendwie, ich restauriere keine alten Gemälde oder alte Lüftelmalereien. Mir ist wichtig, dass ich sage, ich war das Alte. Und für mich ist das Alte, dass dieses Gesamtspiel zwischen Fassadenstruktur, Gebäude, Lage des Gebäudes und der Malerei zusammenspielt und eine harmonische Ergänzung zum Ortsbild schafft. Und das funktioniert im Endeffekt dadurch, und da habe ich immer wieder die Kunden damit darauf aufmerksam, es wäre riegelslings los, wir haben alles besprochen, aber bitte nicht zu grell. Die Frau über die Schulter des Mannes so, aber bitte nicht so grell. Und dann ist denk mal so, ja, ich verstehe die Leute ja, weil wenn man einen Künstler einen Maler holt, es geht immer um Farbe. Und dann kann ich die immer beruhigen und sage, es sind alles Naturfarben. Und wenn es beim Nachbarn drüben das alte Haus sind und der Denkmalschutz, da ist ein Bildnis von 1700, keine Ahnung was, auf Freskotechnik, das ist unter Denkmalschutz, schauen Sie sich das an. Und die gleichen Farbtöne verwende ich auch. Und die können das sich nicht vorstellen. Und das ist die Krux dabei. Und wenn ich aber heute sage, ich gehe moderne Techniken und hole mir zum Beispiel jetzt eine Inspiration von der Szene, die in den Städten gerade passiert, also von Urban Art, Street Art, ja, dass wir den Begriff auch mal hier mit reinbringen.
Ist das Street Art, Lüftelmalerei? Ist das, oder ist Street Art wieder was anderes, weil es eher ungeplant passiert?
Vielleicht ist der Unterschied das Ungeplante, weil der Street-Art-Künstler natürlich ganz andere Problematiken hat, die er in seiner Aktion mit einbezieht. Ja. Natürlich auch die sozialen, gesellschaftlichen Aspekte, die die Street-Art irgendwie beschreibt oder auch kritisiert. Aber er setzt sie nicht wie ich mit dem Gebäude auseinander, mit dem Umfeld, mit dem Ort, mit den Menschen, die im Haus leben, die Bewohner. Was ist in dem Haus? Ist es immer Geschäftshaus oder ist es privat? Die Gedanken muss ich nicht machen. Der packt seinen Rucksack, muss schauen, dass er schwarz angezogen ist, Kapuze drüber, dass er nicht erkannt wird und kann aber untertags vielleicht irgendwo ganz einen klassischen Beruf nachgehen und ist abends der, wo sagt, ich breche da aus und will mich da durch einen Tag irgendwie mitteilen. Und in der Szene ist dieser Begriff...
Wobei, da bist du ja schon, also beim Tagging, da bist du ja schon im Graffiti-Bereich, also wo es ja...
Ja, das kommt ja noch mit dazu. Genau. Aber für mich grundsätzlich ist die... Geht Street Art und Lüftelmalerei vielleicht Hand in Hand? Aha. Weil ich genau das Gleiche wie der Street-Art-Künstler oder der Graffiti-Künstler eigentlich ausdrücken möchte, sondern ich möchte einfach auf gesellschaftliche Themen auch hinweisen.
Also ich möchte, wobei du ja sagst, die Lüftelmalerei, die beschreibt ja eher die guten Zeiten.
Und es wird halt so,
zumindest da, wo ich lebe in Berlin, wenn ich da die Street-Art sehe, die beschreibt keine guten Zeiten. Manchmal, also sagen wir mal so, wenn Street-Art da ist, die irgendetwas wirklich Positives, eine Freude ausdrückt, dann ist das sehr, sehr auffällig, weil alle andere Street-Art das nicht ausdrückt. Also es ist immer eine Kritik an der Gesellschaft, eine Kritik an der Stadt, eine Kritik an den Verhältnissen, die aus der Street-Art kommt. Ich glaube, das ist...
Ich denke mal, dass Großteil eher im Negativen dann vielleicht, ja, also pessimistisch negativen, genau, Bereich sind und die anderen sind positiv. Man wird das aber in einen Topf werfen. Also es ist nicht meine Aufgabe, jetzt negative Themen, auch wenn es um eine brutale Hinrichtungsszene geht aus dem Alten Testament oder was, dass die so dargestellt wird, dass man den Haus weicht oder so. Genau. Sondern im Gegenteil. Also das ist ja das, was ich sage, ich mache mir Gedanken, dass es harmonisch ist, dass es fürs Auge einfach schmackhaft ist. Und die Fenster des Hauses sind ja die Augen wie bei der Frau. Das heißt, wenn man sich herrichtet und schminkt, wenn die Frau morgens am Spiegel steht, ist das nichts anderes, wenn ich dem Fenster eines Hauses, das vielleicht mit Gardinen, mit Scheibengardinen ein bisschen ein Lachen reingezaubert wird, diese Wimperntusche in Auftrag, indem ich oberhalb und unterhalb irgendwelche Ornamente anbringe. Das heißt, das fängt zum Strahlen an, das Gebäude, das lacht dann plötzlich. Mhm. Natürlich werde ich nicht wie im Hinterhof oder an der Betonwand in der Stadt irgendwas anbringen, wo ich weiß, am nächsten Tag regen sich die Leute auf und ich bringe die in eine Sphäre zu denken rein, die ich nicht will. Also ja, das möchte ich nicht.
Ja, im Zweifelsfall bleibt das auch 200 Jahre da, das Bild, was du da hinmalst.
Ne? Meins ja.
Ja.
Ja, das ist halt in der, wenn es. Genau, nächstes Problem, die Leute sagen dann auch oft zu mir, die Auftraggeber haben es, was sollen wir jetzt machen, wenn da irgendwie Vandalismus oder Graffiti-Künstler da kommt abends oder junge Leute, die irgendwas drüber sprühen über.
Passiert das hier draußen? Also in der Stadt? Ja.
Es könnte immer passieren.
Ja, gut, klar, aber
da steckt man nicht drin.
Ja, aber das, also so respektlos.
Vielleicht Trunkenheit oder irgendwie übermäßige Ding da irgendwie, keine Ahnung, junge Leute beieinander.
Aber so respektlos ist doch, also genau. Ich bin ja selbst in der Provinz aufgewachsen, jetzt stadtnah, aber trotzdem in der Provinz. So respektlos waren, wir waren extrem respektlos, aber so respektlos nicht.
Nein.
Mit unserer eigenen Heimat, da sind wir immer
heilig. Und das sage ich zu den Leuten immer, es gibt da Respekt und selbst junge Leute erkennen das, da ist eine künstliche Wertigkeit drinnen und vielleicht ist es also ein bisschen so ein Kodex, wo ich sage, okay, ich würde jetzt, wenn jetzt Leute zu mir sagen, bei mir ist im Hinterhof, hat jemand Graffiti gemacht, kannst du da drüber malen? Dann sage ich, wenn sie den Untergrund vorbereiten lassen von einem Maler, dann ist es ihr Sache und wenn der Untergrund wieder neu gestaltet ist, male ich gern drüber, aber direkt über jemanden seine Kunst, lassen wir es mal im Raum stehen als Kunst, ja, das würde ich dann auch nicht machen. Weil er hat sich auch was dabei gedacht. Und dieser Gedankengang, und wenn er bloß ansatzweise künstlerisch ist, dass man heute ja nicht mehr, das ist ja Interpretationssache, da habe ich schon irgendeinen Respekt davor, dass ich sage, der hat sich auch einen Kopf zerbrochen, der ist schlaflos im Bett liegen und sagt, was sprühe ich dahin oder was mache ich dahin? Also nur zum Überarbeiten, dass man sagt, machen Sie was Schönes über was Altes oder über so Schmierereien.
Über was mir nicht gefällt. Das muss ja nicht mal eine Schmiererei sein, ja.
Also wenn jetzt junge Leute so von nach Hause wie an der Schule irgendwo ein Lackspray vom Vater oder was irgendwie aus der Werkstatt irgendwas hinsprühen, dann sage ich, okay, aber trotzdem würde ich es zuerst reinigen lassen und vorarbeiten lassen von einem autarken Betrieb. Also ich würde das nicht selber überarbeiten. Dann sage ich, okay, es ist wieder hergestellt. Wir haben das leere Blatt und ich mache was drüber. Aber dann ist es ja eh schon wieder so, dass es instand gesetzt ist und dann braucht man die Malerei nicht. Also viele sagen schon, kann man da was drüber malen?
Ja.
Künstlerisch interessant wäre, das zu kombinieren. Was ja heute, also es gibt gerade so einen Stil auch, wo italienische Renaissance mit moderner Pop-Art kombiniert wird. Ich weiß jetzt nicht, diesen Künstler, also der nimmt alte Motive und macht vielleicht auch, wird das mit Photoshop oder so gemacht, teilweise mit übermalen, wo einfach Renaissance-Figuren mit modernen Akzenten und im Hintergrund mit Graffiti-Kunst und Street-Art hinterlegt werden.
Auf Gebäuden?
Ja, an Wänden.
Okay.
Also wenn man sich so vielleicht die Sixtinische Kapelle vorstellen, wo dieser Himmel von Michelangelo, dieser Blauton, der wird ersetzt durch eine Backsteinwand, wo irgendwelche Texte drauf sind.
Okay, ja.
Finde ich total schräg, aber es widerspiegelt ja eigentlich das, was wir gerade jetzt gesagt haben, dass man die Lüftelmalerei mit der Street-Art zwar nicht kombinieren kann, aber es macht spannend für mich, zum sagen, okay, würde es funktionieren, dass dieser Supermarkt, der sich im Ort niederlässt, sagt, wir haben Bock drauf, wir wollen ein modernes, junges Klientel ansprechen. Junge Leute, die bei uns im Bioladen, keine Ahnung, können Sie sich vorstellen, mit einem Künstler aus der Stadt zusammenarbeiten? Und dann wird es, glaube ich, spannend. Also das wäre, glaube ich, eine interessante Geschichte, weil ich nicht der bin, der einen Eimer Farbe vom Gerüst aus über die Fassade laufen lässt, sondern bei mir hat es immer diesen Anspruch, bisschen Traditionalist, konservativ auch, was war, was passt zum Gebäude. Und der Junge kommt natürlich ganz und sagt, oder der Künstler aus der Stadt sagt, legt doch keinen Wert drauf, wir kleben die Scheiben ab, wir klatschen einen Eimer Farbe hin. Und diese Kombination, dass man das in ein Bild vielleicht hinbringt und dann natürlich auch medial Aufmerksamkeit schafft, das wäre eine interessante Geschichte. Wobei dann halt meine Aufgabe, die ich habe als Lüftelmaler, der diese Tradition weiter in die Zukunft tragen will und auch fortsetzen will, vielleicht ein bisschen ins Wanken gerät. Aber es ist ein künstlerischer Aspekt, es ist ein Gedankengang, wo man sagt, das würde mich reizen.
Es müsste aber wahrscheinlich die Lüftelmalerei auch irgendwie in die Stadt gebracht werden, damit die Street-Artists, die in der Stadt sind und leben und arbeiten, damit die gezwungen sind, sich damit auch auseinanderzusetzen, oder? Findet das statt? Also gibt es Lüftelmalerei? Also gibt es eine Grenze der Lüftelmalerei? Also klar, hier draußen in Österreich, Tirol gibt es auch sehr viel. Wandert das in die Städte oder gibt es da irgendwo so eine natürliche
Kunstscheide? Also ich weiß, es gibt sicherlich, ja, es gibt schon alte Gebäude, ob es jetzt in der Stadt wie München, das natürlich als Residenzstadt ganz anders in einer anderen Qualität geprägt worden ist, was Fassadenkunst angeht, wenn man vom Klassizismus mit diesen Barock, also nicht Barock, sondern mit diesen Stuckelementen und so, also das war ein ganz anderer Prunk und das hat man sich ja auf dem Land nicht leisten können, deswegen ist ja der Stuck gemalt worden.
Ah. Ja, also diese Ornamente um die Fenster drumherum und sowas, das ist, weil für Stuck war kein Geld da, aber für Farbe schon.
Was heißt kein Geld? Es waren wahrscheinlich die Handwerker nicht da, es war das Potenzial nicht da, es war gar nicht die Möglichkeit da, das umzusetzen. Und wenn man sich also speziell bei Augsburg, die ja damals eine Akademiestadt war, wo ja viele Künstler auch ausgebildet worden sind, auch viel dieser städtebaulichen Kunst aufs Land kommen ist. Das war ja alles bemalt, also viel bemalt. Natürlich, wer mehr Geld hatte, hat sich aus Italien Künstler kommen lassen vielleicht und hat das halt tatsächlich formen lassen in Form von Stuck. Und der nicht so viel hat, hat gesagt, okay, wir schauen uns das an, wie das beim Nachbarn ausschaut. Kann man das malerisch auch umsetzen? Natürlich. Über das Trompe-l'œil, dass man sagt, diese Architekturmaler, diese Scheinarchitektur.
Das Trompe was?
Trompe-l'œil. Kommt ja aus dem Französischen, ist diese Scheinarchitektur.
Ah, Scheinarchitektur ist Trompe-l'œil. Ah.
Ja, also dass man halt das ins Endlose weiterspinnt, so zu malen, als wäre es echt, mit Schattenwürfen und so. Und man könnte es natürlich, gerade jetzt also von den Königshäusern ist ja das oft im Bau, wo das immer noch mehr Steigerung und noch mehr Prunk und so, da hat man ja teilweise vorne plastisch gearbeitet und im Hintergrund vielleicht das malerisch. Und das Auge ist es dann einfach. Aha. Und das hat man natürlich an der Fassade auch gemacht. Und man muss dazu sagen, in der Stadt waren ja ganz andere Künstler angesiedelt, als wir auf dem Land. Und bei der Lüftelmalerei, wenn man von der Geschichte her das so betrachtet, glaube ich oder bin mir ziemlich sicher, dass dieses Thema, dass hier viele barocke Kirchen um Mitte des 18. Jahrhunderts gebaut worden sind, im Umkreis waren ja das, ich weiß es nicht nachweislich, weiß man es nicht genau, aber ich glaube, dass das Tausende von Bauwerken waren, die zeitgleich im 18. Jahrhundert im oberbayerischen Raum gebaut worden sind, wo die Kirche natürlich gesagt hat, wir müssen mit Prunk punkten, ne? Mhm. Weil natürlich die andere Partei, die da auch stark war, musste man irgendwie ja ausblenden. Und das ist natürlich mit der Barockzeit hat der Kirche zugespielt und der Rokoko. Aber dass hier einfach viel passiert ist, und wenn ihr jetzt von einem Markt wie Mittenwald ausgeht, der immer schon gelebt hat vom Handel auch mit Italien, das heißt, wir haben ja diese mediterranen Einflüsse hier bei uns, selbst in der Marktarchitektur teilweise diese hohen Fenster mit Fensterläden, so, das erinnert ja schon ein bisschen, wie wenn man Richtung Brixen, Bozen kommt und man sagt, na, jetzt wird es ein bisschen italienisch. Ja. Das heißt, wenn wir am Gardasee fahren wir den Seefelder Sattel runter nach Innsbruck, ja, dann sind wir in Tirol, da jodelt es kurz einmal.
Ist ja Bozen auch schon ausgeschildert sogar.
Richtig. Und sobald ich dann, ich sage mal, Brenner rüber und fahre Brixen weg, da merke ich schon, irgendwie die Häuser werden schlanker, höher. Wir haben diese langen Fenster, diese Sprossung ist ein bisschen anders. Also nicht so dieses drückende Voralpenländische wie bei uns, sondern man hat dieses Mediterrane nach oben so ein bisschen. Und das hat man im Mittenwald, sieht man das auch. Und ich gehe davon aus, dass natürlich Künstler durch das hier reger Austausch war und viele deutschsprachige Künstler, Kunsthandwerker ja auch in Venedig und umgekehrt, da ist halt viel passiert. Deswegen sind die Einflüsse auch bei uns und man hat ein bisschen so diesen mediterranen Flair. Murnau auch, also auch diese Städtebauweise, diese Marktstraßen, das hat alles irgendwas Mediterranes. Finde ich total klasse, weil natürlich da auch viele Einflüsse kommen sind aus der Zeit, wo natürlich die Renaissance-Künstler hier am Werk waren, wo man unten dann gesehen hat, man sagt, man nimmt das mit rauf. Aber auch deswegen, weil halt auch diese ganzen Ortsansichten davon geprägt werden und diese Leichtigkeit ein bisschen ausstrahlen.
Und es mindert den Fluchtreflex, stelle ich mir gerade so vor. Also wenn du hier aufwächst, das ist ja, ne, man will ja weg. Als junger Mensch will man ja immer erstmal weg in die nächstgrößere Stadt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn es sich sowieso schon ein bisschen mediterraner anfühlt, ohne dass man es merkt, weil mit 18 merkst du es nicht. Da ahnst du das vielleicht, aber du weißt nicht, was du da ahnst. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Aufenthaltsqualität einen Hauch besser ist und darum weniger Menschen weggehen oder mehr Menschen zurückkommen.
Aber frage nicht nach meiner Sturm- und Drangzeit. Also mit Baggies und Skateboard unterm Arm und Hosen den Po runter unter der Lüftelmalerei war jetzt auch nicht für uns die coolste.
Okay.
Coolste Atmo.
War auch nur so eine Theorie.
So, also man wäre wahrscheinlich in der Zeit auch lieber im Hinterhof einer Stadt groß geworden, weil man halt auch ganz anders, wie soll ich sagen, gelagert war. Also es war musikalische Einflüsse. Es war immer in der Zeit ist, glaube ich, auch bei heute bei Jugendlichen die Stadt einfach wichtig. Und ist auch der Andockpunkt, wo die sagen, da orientieren wir uns. Aber das kommt natürlich bei mir dadurch, ich habe ja das, ich habe zu meinem Vater mit 4 Jahren die Andeutung gemacht, soweit es aus Erzählungen meiner Eltern da kommt, dass ich das machen will, ich will Lüftelmalerei machen.
Mit 4?
Mit 4, ja. Wow. Und ich kann mich sogar noch ziemlich, also nicht genau daran erinnern, aber ich weiß, wie das war. Man ist nach Mittenwald gefahren, das war immer dieser Wocheneinkauf. Ja. Mhm. Man fährt miteinander, der Vater am Steuer, die Mama geht dabei zum Einkaufen, man parkt irgendwo, bleibt im Auto sitzen. Und ich bin mit meinem Papa irgendwie im Auto gesessen und wir haben beobachtet, wie vorne an einem Haus der Mittenwalder Künstler an einer Fassade auf einem Gerüst gearbeitet hat. Und das hat mich so also das war Wahnsinn. Der war halt auch vom Typ her so, der war so dieser Bärtige und ich habe gedacht, auf dem Bild waren auch so Figuren dargestellt, die so ein bisschen nach Südtirol anmuten, so dieses Bergbäuerliche, dieses einfach Archaische, wie man es bei uns in der Landwirtschaft kennt und er selber hat auch so diesen Eindruck gemacht und saß da oben so ganz zufrieden und ich habe zu meinem Papa da gesagt, sage ich, ich möchte das mal machen, ich mache das mal. Und das hat mir natürlich jetzt die letzten 35 Jahre immer wieder verfolgt und eingeholt auch.
Aber gelernt hast du es nicht, ne? Also ist das ein Ausbildungsberuf? Nee.
Lüftelmaler ist kein Ausbildungsberuf. Also es kann sicherlich jeder, der irgendwie das Talent zum Malen hat, kann das von der künstlerischen Seite her ausüben, ohne dass man jetzt da irgendwie diese fachlichen Kenntnisse hat. Ich habe mir diese fachlichen Kenntnisse, die man für den Untergrund und so braucht, angeeignet, aber auch immer mit Austausch mit namhaften Malern und Fachleuten von Farbherstellern. Das heißt, es ist selber erarbeitet, natürlich auch über Fachliteratur. Aber der Kirchenmaler an und für sich kommt dem ziemlich nahe.
Aber Kirchenmaler gibt es als Beruf?
Es gibt einen Kirchenmalermeister.
Ja, wow.
Das ist schon ein hochgradiger Ausbildungsberuf. Aber es ist natürlich auch von dem geschuldet, dass weniger Kirchen instand gesetzt oder renoviert werden, dass diese Berufssparte ein bisschen wegbricht. Mhm. Auch der Restaurator ist wichtig gewesen in Zusammenarbeit mit dem Kirchenmaler und umgekehrt. Also die sind sehr nahe dran. Aber es heißt nicht, dass der Kirchenmaler der Künstler ist. Und ich sehe auch nicht den Kirchenmaler heute als den, der sagt, ich komme dieser Idee von Rieger nicht nach, dass er sagt, ich bringe den Supermarkt in Kontext mit einem traditionellen Ortskern.
Ja.
Das ist auch nicht seine Aufgabe. Und das war aber bei mir immer schon auch dieses Mitschwingen, Tradition und Moderne. Wie bringe ich das zusammen? Also mit 16 hat es nicht geklappt mit der Coverband. weil damals war es tatsächlich noch nicht so, dass man mit E-Gitarre und kurzer Lederhose auf der Bühne stand.
Heute würdest du mit abräumen, ja.
Heute machst du die Bierzelte voll. Unter Umständen, wenn du gute deutschsprachige oder Mundart machst. Damals gab es ganz klar amerikanische Größen, Idole, die man imitieren wollte. Und zum anderen gab es dann die Grenze und am Wochenende gab es halt dann irgendwie das Thema Sonntag in Tracht. So, und diese, das war für mich immer kein Problem, nicht, aber das waren halt so diese Welten, wo man sich bewegt. Und für mich war klar, ich muss irgendeinen Weg finden, dass ich das zusammenbringe. Und das geht halt leider nur es geht zum Glück mit der Kunst.
Ja.
Da funktioniert es, dass ich diese Gratwanderung, wie ich es ja selber nenne, diesen Spagat zwischen Tradition und Moderne schaffe, weil ich es zusammenbringen kann. Im Musikalischen habe ich es probiert, da ist es eher schwieriger, weil da hast du so viele Möglichkeiten. Aber durch das, dass die Lüftelmalerei, mit der ich hier aufgewachsen bin, also mit den Ortsbildern, mich so geprägt haben, ich aber auch immer den Drang hatte, in der Stadt zu wirken, nämlich diese modernen Einflüsse, speziell die Popart, die mir dann auch so triggert, auch wo ich sage, wie geil ist das, dass man irgendwie aus dem Alltag was in ein künstlerisches Licht rücken kann und irgendwie in ein ganz anderes Niveau bringt. Das hat mir auch immer total gereizt. Und dass man das so zusammenbringen kann und jetzt aber auch sagen kann, okay, eben das Thema, wie wir angesprochen haben, was ist, wenn der Konzern sagt, wir müssen in den Ort rein oder da ist Potenzial und der Ort sagt aber, Leute, wir brauchen euch hier, aber unsere Auflagen sagen seit neuestem, ihr müsst die Fassade so gestalten.
Wie kriegst du den Ort dazu?
Ich sollte in die Politik gehen, glaube
ich. Na, ich überlege mir, ich denke gerade, wie machst du denn, wie werden die Leute auf dich aufmerksam? Vermutlich Mundpropaganda.
Du hast ja, mittlerweile jetzt schon, ja.
Aber wenn du jetzt zur, wie heißt das, Stadtverordnetenversammlung gehst und sagst so, pass mal auf, Leute, ich habe hier eine Idee. Da sagt doch, irgendeiner wird dann sagen, ja klar, hast du eine Idee, du verdienst dich damit dämlich, mein Freund, dir hören wir gar nicht erst zu. Also wie kriegst du die Idee dahin transportiert, wo sie eigentlich umgesetzt werden müsste?
Das wird sich früher oder später vielleicht von selber erledigen, weil der Knackpunkt ist ja der, wann macht man den Schritt, wo Prozesse sind, die halt genau getaktet sind oder wo es einfach Auflagen gibt, wann ist der Schritt, wo es Überschneidungen gibt und wer macht den ersten Schritt, dass man sagt, man kommt zusammen.
Ja.
Und da sind wir auch wieder bei der Kunst. Also, wie soll ich sagen, der Supermarktkonzern, das ist ein gutes Beispiel, man muss, weil das einfach globaler Einfluss ist und das andere ist halt dieser traditionelle Ortsding. Das bringt man nur zusammen, wenn man da einen Quantensprung macht, wenn man gedanklich versucht, nichts zu kritisieren und beides zuzulassen. Und das kann ich halt. Also da habe ich kein Problem. Weil ich bin nicht dagegen, dass hier im Ort sich noch ein Supermarkt niederlässt, aber ich bin dagegen, wenn dann einfach Flächen, wie Sie sagen, die eigentlich Wiesenflächen waren, hier irgendwie gepflastert werden oder einfach zugeteert und dann Hallen entstehen, Lagerhallen, und man sagt, es gibt unheimlich viele Produkte, die man vielleicht gar nicht unbedingt benötigt alle. Also da stelle ich ein Fragezeichen drüber, aber dann wichtig wäre mir als Künstler, ich sage, okay, wie kann man so ein Gebäude gestalten, dass es zum Ersten unheimlich einladend ist, dass es die Region prägt, und nicht der Fremdkörper neben dem Kirchturm ist, wenn man in den Ort reinfährt als Gast. Und zum anderen, dass es vielleicht sogar dem Ort und den Supermarkt zuspielt, dass es plötzlich medienwirksam was Neues gibt, was es nämlich so noch nicht gegeben hat, nämlich dass man traditionelle Kunst, die 300 Jahre Geschichte nachweisen kann, plötzlich mit moderner Werbetechnik, oder wie Sie sagen, Werbe
Was ist denn, ja, wie nennt man denn das, ne? Das ist Außenwerbung, doch Außenwerbung.
Ja, mit moderner Außenwerbung vielleicht zusammenbringt, ja. Und also das kann dieses Gremium, sowohl die Supermarkt, die das durchsetzen müssen und sagen, wir haben hier Auflagen, sonst funktioniert das nicht, und die Gemeinde nicht, und ich würde da überhaupt keine Werte in den Raum stellen, sondern einfach nur die Idee ist zu versuchen, das zusammenzubringen. Und das mache ich mir seit Jahren schon immer, also das ist halt meine Kunden oder so, wo manche Handwerker, die das mitkommen, sagen, Wahnsinn, wo manövrierst du da immer rein? Dann sage ich, nur so geht es. Also ich kann das nur weiterspinnen, diese Lüftelmalerei, wenn man sich mit den Leuten auseinandersetzt und auch diesen Schritt macht, zum sagen, wir trauen uns was Neues und ihr müsst nicht daran festhalten, dass der Nachbar alte Substanz hat, das wertig ist, und deswegen zu sagen, ja, wir macht heute sowas nicht mehr. Das ist völliger Unfug.
Hast du das denn schon mal gemacht? Hast du schon mal die Gemeinderatssitzung gestürmt und, weiß ich, gerufen, kehret um!
Ja, kehret um. Das ist der Verdammnis. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Das ist auch schwierig. Also, weil, wenn man sowas macht, lass nicht vergessen, es gibt eine globale Kunstszene, es gibt Namen in der Kunstszene, die so bekannt sind, und wenn man heute bei Leuten, die sich jetzt nicht wirklich damit befassen und werden damit konfrontiert, sagen, wir schauen nebenbei am Handy und aktuelle Kunst, und die sehen dann irgendwelche Kunstwerke, wo du einfach sagst, Wahnsinn. Und wenn es bloß der, ich weiß nicht, wie dieser Wiener Künstler heißt, der diese Würste und so als Objektkunst in Wien und auf der ganzen Welt da aufstellt, so überdimensionale Leberwürste und sowas. Wenn die sowas sehen, dann stellen die da ein Fragezeichen drüber, weil du bist sofort auch Künstler.
Die haben dann sofort Angst, dass Damien Hirst den Todespferd vor die Tür nagelt.
Genau, solche Geschichten. Weißt du, wie ich meine? Oder dass plötzlich der Karpfen vom Dorfteich dann in einem Aquarium dann in irgendwelchen, ja. Und das ist aber die Gefahr. Das ist die Gefahr, die da mitschwingt. Das ist die Gefahr, die da mitschwingt, dass man, wenn man irgendwie sowas dann in den Raum stellt, dass man dann doch wieder bloß der Künstler ist, der irgendeine Schnapsidee hat. Aber wie gesagt, ich mache mir da schon wirklich Gedanken und tue mir da oft da nicht den Kopf zerbrechen, aber recherchiere da auch, ob es möglich ist, und ich stehe da in die Startlöcher und das wird da kommen. Weil das liegt ja nahe, und wenn ich heute schaue, dass in den Städten, nämlich in diesen alten Stadtteilen, München, in Giesing oder so, da sind junge Leute, die sich da niederlassen, Künstler, Kreative, und die sagen, wir haben ja vielleicht im Hinterhof eine kleine Brauerei und wir wollen aber nach vorne eben bewusst nicht eine Werbetafel, die blinkt mit LED-Ausstattung, sondern wie ganz früher, als die alten Münchner Brauereien noch mit Pferdegespannen ausgefahren haben, eine alte Schrift. Die kann auch aus einem Rechnercode sein, aber dass man die auf eine alte Holztafel aufmalt oder so. Also dieses Handwerk wieder dabei, weil es ist nichts Kitsch meines Erachtens, was durch die Hände gegangen ist, also durch den Kopf und durch die Hände. Drum ist der Ausdruck Kitsch in der Kunst, auch wenn sie ähnliche Wortbildung, also wenn das Wort ähnlich aufgestellt ist von dem Buchstaben her, wenn jemand sich Gedanken gemacht hat und tut es durch Pinsel und Farbe aufbringen, kann es meines Erachtens nicht Kitsch sein.
Aha.
Also Kitsch hat immer was mit Kommerz, mit Menge, Masse und mit einer industriellen Fertigung, wo zwar Leute irgendwie involviert sind, aber alles in Masse gemacht wird. Das heißt auch die in Serien gefertigten Porzellanteller oder sowas, das ist immer Handwerk dabei und das ist für mich kein Kitsch. Es kann noch so bunt sein. Jetzt aber das Zusammenbringen, dass man sagt, in der Stadt tut sich gerade was, weil hier ein Street-Art-Künstler einer jungen Bäckerkette, die sich da neu aufstellt, die Fassaden mit einem Schriftzug, mit einem Tag unser täglich Brot ausstattet und die Angestellten oder auch T-Shirts verkaufen im Backshop, wo drauf steht unser täglich Brot, wo das plötzlich wieder so ein Begriff wird, wo man sagt, natürlich, wir haben dieses mal gelernt in einem Gebet.
Eine Marke wird und genau, dadurch einen Wert bekommt.
Genau, wieder. Und dass das so ein CI dann, wie man heute spricht, dass alles das so unser täglich Brot, und plötzlich heißt diese Kette, die da 20 Filialen vielleicht mehr hat, auch unser täglich Brot. Und jetzt sind da aber in der ersten Filiale war ein Street-Art-Künstler am Werk, der vielleicht diesen Schriftzug angebracht hat. Und das funktioniert dann, weil das wirtschaftlich auch noch aufgeht. Dann glaube ich, sind manche Orte hier bei uns oder manche Betriebe, die sagen, wie stellen wir uns auf? Wie kriegen wir Reichweite und orientieren sich dran? Dass die auch sagen, wir lassen das auch malen, aber jetzt kommt die Ortssatzung ins Spiel, weil es darf ja keine Graffiti-Kunst sein. Wie machen wir es dann? Dann sage ich, macht es doch mit der Lüftelmalerei. Funktioniert auch. Also ich glaube, dass der Impuls noch fehlt. So. Momentan ist es so, ich halte die Kunst der Lüftelmalerei durch mein nach außen wirken und durch mein Auftreten und auch das, was ich mache, am Leben. Es muss auch nicht mehr werden. Also ich mache so 3-4 Fassaden im Jahr große. Das passt auch. Ich bin auch von der Streuung her gut, also im Umkreis von 50 Kilometern, knapp 100 Kilometern, wo das gemacht wird. Das ist auch mein Weißwurst-Äquator, wo ich sage, ich möchte wirken mit der Lüftelmalerei. Und was da kommt jetzt dann oder wie das weitergeht, da bin ich einfach offen dafür und gespannt, weil das ist ja jetzt das Besondere, was passiert jetzt, was machen die nächsten Generationen draus? Ist es jetzt so die junge Familie, die jetzt, wo der in meinem Alter, wie ich vielleicht meine Schullaufbahn beendet habe, wäre ich sicherlich auch in die Stadt gegangen, wenn ich gesagt, ich mache meine akademische Laufbahn, gehe ich der nach, hätte vielleicht in der Stadt Familie gegründet, hätte jetzt die Kinder, wie sie in meinem Alter sind und sage, ich möchte aber wieder aufs Land, möchte wieder dahin zu meinen Wurzeln. Das war bei mir schon früher, das war bei mir schon mit 26, wo ich gesagt habe, die Stadt, die kann ich immer haben, da setze ich mir ins Auto oder in den Zug, aber ich brauche das Land, ich brauche meine Wurzeln. Und die jetzt sagen, in meinem Alter, sagen wir haben jetzt, die Stadt lassen wir jetzt hinter uns, das reicht uns, wir wollen unsere Kinder in dem Umfeld aufwachsen lassen, wie wir es mal gehabt haben, ein bisschen weniger Digitalisierung, ein bisschen weniger von allem und holen uns vielleicht irgendwie da ein altes Haus, das wir herrichten lassen, das verlangt natürlich auch das bisschen Kleingeld, das man dazu braucht, da brauchen wir nicht drüber reden in der heutigen Zeit, aber dass die diese Impulse mitbringen und dann einfach sagen, wir haben mit Street Art, haben wir unsere Kinder wachsen sehen in der Stadt, aber jetzt wollen wir die Lüftelmalerei, weil die ganz anderen Aspekt und einen ganz anderen zeitlichen Hintergrund hat. Also das hängt ja auch damit zusammen, Kunst ist ja immer auch ein gesellschaftliches Aushängeschild, was passiert gerade. Vielleicht sehnt man sich dann irgendwann an diese Eindrücke, wo man als Kind beim Eisessen war im Dorf und sagt, da waren überall diese Malereien und man hat satt vielleicht diese Graffiti zu sehen. Es kann auch ein Grund sein dafür.
Wo du junge Generation sagst, gibt es da eigentlich auch einen Nachwuchs in der Lüftelmalerei oder bist du der Jüngste?
Es gibt junge, gut ausgebildete Maler, die ich meines Erachtens da gerne mitmischen wollen, die auch irgendwo Talent zeigen und auch die Möglichkeiten hätten, aber durch die Ausbildung vielleicht ein bisschen gehemmt sind, diesen Schritt als Künstler sich zu präsentieren.
Das heißt, du meinst Maler im Sinne von Fassadenmaler?
Oder die natürlich auch
oder auch Maler in der Ausbildung. Im Sinne von Kunstmaler?
Na, Kunstmaler nicht.
Also das, mir ist es ja so anders. Maler und Lackierer sozusagen, oder?
Ja, dass man jetzt sagt, okay, ich kann das, ich habe das auch in der Ausbildung vielleicht, wie ich meinen Meister gemacht habe, noch mehr fokussiert, dass man auch gewisse Ornamente dreidimensional darstellen kann. Und bieten das vielleicht auch an, kriegen auch mal den ein oder anderen Auftrag. Aber sie schaffen den Sprung nicht, dass man sagt, okay, da ist ja noch viel mehr dahinter.
Ja.
Also Lüftelmalerei zu machen, heißt für mich nicht nur, dass der Auftraggeber sagt, kannst du mir um den Briefkasten, der ist in Edelstahl vom Baumarkt, ein paar Ornamente rummachen, damit das ein bisschen zum Nachbarn passt. Mhm. Das ist ja nicht Lüftelmalerei. Und das könnte der ausführen, der macht das auch als Auftrag. Aber bei mir, wenn das jetzt so kommt, dann würde ich sagen, no, das geht nicht. Also dann soll das der Maler gern machen, wenn er will. Sage, entweder wir machen jetzt, wir gehen in die Vorleistung und ich sage, geben Sie mir jetzt eine Zeit und ich überlege mir was. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, ist aber alles unverbindlich, aber ich möchte es nur vorgeschlagen haben. Aber jetzt zum Sagen, nur dass der Briefkasten, der banal in Blechpulver beschichtet ist, dass man den in ein neues Licht drückt, das ist nicht meins. Und das ist auch keine Lüftelmalerei. Das sind halt künstlerische Elemente, die man vielleicht in einen neuen Anstrich mit einbezieht. Deswegen ist da kein Nachwuchs da. Ich bin aber dabei, dass man hier auch regional mit gewissen Institutionen zusammen versucht, hier Nachwuchs zu fördern, zu ködern, mag ich nicht sagen, aber einfach, ja, dass man diesen Impuls, dass also natürlich Ideen für die jungen Leute aus der Stadt kommen, sei es durch soziale Kanäle und soziale Medien, wo die natürlich unheimlich angefixt sind und immer wieder was Neues entdecken, dass man das umdreht und sagt, es gibt aber hier Regionalsachen, die sind unheimlich spannend und es gibt auch Beispiele dafür, dass man damit in einem gewissen Maß auch Anerkennung und Erfolg haben kann. Also um das geht es mir jetzt. Das ist jetzt eine neue Geschichte, die sich bei mir auftut, dass man da einfach sagt, bevor der junge Mann, der heute Abend diese Aktion plant und sagt, ich greife zu meinen Spraydosen, sagt, ich lasse die Spraydosen im Schrank stehen.
Ich lasse mir lieber mal vom Rieger erklären, mit was für Farben, auf was für Untergründen ich sowas machen kann, wie das, was ich hier am Rathaus gesehen habe.
Dass ich zumindest bei der Nachbarin, die mir ein paar Euro in die Tasche laufen lässt, sagt, wenn die sagt, kannst du mir da im Hinterhaus nur ein Strichmännchen hinmalen und ich gehe auf diese Technik zurück, der sagt, da gibt es Farben, ich muss mir Gedanken machen, ich muss es tagsüber machen, ich muss es wetterabhängig machen. Und dann, glaube ich, hat man schon viel erreicht, dass die eben nicht diesen Trend aufspringen, da ist CO2, Treibgas in der Dose, da kommt eine Lackfarbe raus, die ist Neonfarben und ich mache irgendeinen frechen Schriftzug, sondern dass der sagt, okay, ich lasse die Dosen im Regal stehen und ich probiere das mit diesen alten Farben und nehme einen Pinsel in die Hand. Also da hätte ich schon viel geschafft. Also wenn, und das probieren wir jetzt natürlich hier regional. Da haben wir eben gerade jetzt eine Aktion ins Leben gerufen und schauen mal, ob das im Sommer klappt, dass wir da mit Jugendarbeit versuchen, da Impulse zu geben mit anderen Künstlern und Kreativschaffenden zusammen.
Ich wünsche viel Erfolg, Bernhard Rieger.
Danke, Holger, für deinen Besuch und auf Teil 3 von uns. Ciao.